Let's go, let's do this. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Fierce Female Lifting Podcast. Ich bin letztens übrigens draufgekommen, dass Fierce die meisten Leute nicht kennen und immer wenn ich sage, ja, hör doch mal unseren Podcast an und ja, wie heißt das denn? Und dann sage ich, ja, Fierce Female Lifting Podcast und dann tragen die immer wie Angst.
Ja.
Und ich so, nein.
Ja.
Gut. Also, herzlich willkommen. Wir sind heute wieder zu zweit. Haben ein Q&A am Start, aber davor. Schön, Melanie. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Danke, dass du mich in diesem Podcast zu Gast hast, dass du mich gefragt hast, ob ich dabei sein möchte.
Wie geht's dir? Warum bist du hier?
Warum bin ich hier?
Wie geht's dir? Was gibt's Neues?
Mir geht's gut. Mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Ich hab's eh jetzt vor dem Podcast schon gesagt. Ich bin noch komplett in so einem sympathetic state, weil ich quasi vor 5 Minuten noch auf der Trainingsfläche gestanden bin. Nein, 5 Minuten nicht, aber vor 20 Minuten noch. Und ja, also wer jetzt auf YouTube zuschaut, sieht es auch an meinen Schultern, dass ich Hack Squat und Leg Press und Wadenheben hinter mir habe, weil die schauen katastrophal aus. Aber mir geht's wunderbar, endlich wieder, weil ich hatte ja jetzt eigentlich vor der letzten Woche
hinter dir jetzt gehabt, gell?
Ja, es waren einige Wochen, also fast 3 Wochen im Endeffekt, eine Woche, wo ich irgendwo schon ein bisschen eingeschränkt trainiert habe, ja. Und dann fast 2 Wochen, wo ich fast gar nicht trainiert habe, weil ich halt meine Gastritis hatte, aber lange nicht wusste, dass ich eine Gastritis hatte und dann irgendwie ständig halt Übelkeit hatte und irgendwie Verdauungsprobleme, also bezogen auf den Magen jetzt so Blähungen, whatever, also aufgebläht sein, keine Blähungen, too much information. Aber hatte halt mega viele Probleme mit dem Essen und ich konnte natürlich nicht anständig trainieren, weil Bracing war nicht möglich, keine Chance, ging nicht, mir war jedes Mal schlecht danach. Und deshalb habe ich fast nicht trainiert und jetzt habe ich endlich meine erste volle Trainingswoche wieder hinter mir und ich bin wieder voll back im Game.
Schon wieder eine ganze Trainingswoche?
Es ist schon wieder über eine ganze Trainingswoche. Letzte Woche Dienstag bin ich wieder eingestiegen mit Push.
Krass.
Und die ersten 2 Einheiten waren noch ein bisschen so rein easy, ja, also halt so 2-3 Reps in Reserve ungefähr. Was auch immer das heißt. Und ab Freitag war ich dann wieder voll im Game. Also seitdem geht es eigentlich ziemlich dahin. Bin direkt mit einem RDL, PR wieder eingestiegen. Also ich kann mich nicht beschweren. Es geht mir wunderbar. Habe heute auch mit einer Freundin von mir trainiert. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also ja,
super.
So viel dazu. Wie geht's dir, liebe Petra?
Mir geht's sehr gut. Mir geht's auch sehr gut.
Passt auch gut aus.
Dankeschön. Dankeschön. Obwohl ich heute schon wieder um 4 Uhr aufgestanden bin. Nein, also mir geht's echt sehr gut. Bin jetzt Woche 4 schon wieder. Hat sie mir die Zeit verrennt. Ja, war es eigentlich ganz gut. Training heute lief auch relativ gut. Es ist halt bei mir noch immer Fokus am Latt. Und letzte Woche habe ich gerade genau bei dieser Einheit ein bisschen Frustrationspunkt gehabt, weil ich das Gefühl im Latt eigentlich schon wirklich besser geworden ist und ich von diesen Babygewichten eigentlich ein bisschen weggehen wollte und mich halt zum Teil ein bisschen gesteigert habe bei den Gewichten und bumm, zack, das Gefühl war halt wieder scheiße. Und dann habe ich gedacht, das gibt's nicht. Ich kann und will nicht ewig lang nur mit Babygewichten herumscheißen. Mich dann ein bisschen beim Valentin ausgejammert quasi. Und ja, er hat mir dann wieder ein bisschen so die Augen geöffnet und dass ich da halt nicht nur Wochen, sondern wahrscheinlich monatelang noch mit Babygewichten herumgucken werde. Aber es ist einfach ein Marathon und ich muss geduldig sein. Das werde ich sagen. Ja, ich werde mich zusammenreißen und heute war es auch wirklich deutlich wieder besser. Also ich habe die erste Übung ist bei mir gerade so ein bisschen so die heikelste, zwecks Ansteuerung. Und die habe ich heute relativ gut umsetzen können, also vor allem auch die linke Seite, weil die ansteuerungsmäßig echt schwierig ist. Ja, es ging ganz gut und dann war das restliche Training auch ziemlich cool. Und da bin ich sehr happy. Ja, Schlaf wird eine bessere Baustelle. Also ich schlafe sogar fast durch.
Wow.
Ja, ich schlafe momentan eher wenig.
Ja.
Aber ich schlafe fast durch. Heute bin ich um 3 aufgewacht. Aber nachdem ich ja dann eh schon 4 aufgestanden bin, ist es dann quasi eh schon nicht mehr so schlimm. Aber davor habe ich voll durchgeschlafen.
Geil.
Also, sehr cool. Ja. Es ist halt quasi die Herausforderung, dass ich auch auf die Dauer wiederkomme. Da muss ich ein bisschen drauf achten, weil wenn ich halt PTs bis um 8 Uhr am Abend habe und dann am nächsten Tag um 4 Uhr aufstehen muss, bis ich mal zu Hause bin, ist es 9 und dann halt noch was essen und bis ich im Bett bin, ist es dann halt 10 und dann sind halt dann nur noch 6 Stunden möglich.
Ja.
Ja. Aber es passt ganz gut. Ich habe mir auch vorgenommen, dass ich meine PTs reduziere. Habe ich noch nicht so gut geschafft. Aber die nächsten Wochen schauen gut danach aus, dass es funktioniert. Auch heute waren nur 3, jetzt am Abend habe ich nur 3 am Plan. Einer hat abgesagt, also es sind sogar nur 2.
Schön.
Also es läuft, es wird. Und
ja. 2 geht dann eigentlich echt voll.
Ja,
das ist nur 1 mehr als 1 und 1 ist quasi kein Test.
Also. Ja. Nein, ich habe mir auch selber gesagt, dass ich halt versuche, maximal 3 am Tag zu machen. 3 am Stück geht eigentlich ganz gut. Und jetzt geht halt wirklich am Stück und nicht irgendwie 1 in der Früh und 2 am Abend. Aber selbst das ist auch in Ordnung.
Ja.
Nur halt, wenn ich dann irgendwie so 2 in der Früh und dann 4 am Abend habe, dann bin ich halt mal.
Ja. Das ist schon hart.
Ja, das habe ich letzte Woche Mittwoch gehabt. Da hatte ich 3 am Vormittag und dann 3 am Abend.
Ja,
oder
voll.
Oder 4 am Abend sogar.
Ich glaube, es waren 3, oder? 3. Weil da haben wir sogar gequatscht und da hast du gesagt, so ja, 3 in der Früh, 3 am Abend.
Ja.
Irgendwie
ja.
So, aber reicht eh.
Ja, das ist auch eh. Und dazwischen halt irgendwie Check-ins machen. Und das geht mir halt, also ich merke, dass halt quasi ein bisschen die Qualität drunter leidet, weil ich es halt immer so zwischendurch und ständig, wo ich halt Zeit finde, mich hinsetze und arbeite und ich will halt mich wirklich in aller Ruhe hinsetzen und fokussiert Check-ins machen, deswegen müssen unbedingt die PTs reduziert werden. Es ist halt auch schwierig, weil die Nachfrage gerade momentan verdammt hoch ist, aber ja, es ist halt so.
Also es wird sich auch regeln lassen.
Ja,
das
wird schon.
One thing at a time.
Genau. Ja, und sonst passt eigentlich so ernährungstechnisch ganz gut. Ich kriege wieder mehr Hunger. Also quasi dieses nicht, also dieses, wie ist das? Raupen nimmer satt Gefühl. Kommt langsam wieder zurück. Wir sind jetzt eben mit den Kalorien ein bisschen raufgegangen. Aber es ist im Vergleich zu dieses noch immer so wenig.
Wie viel isst du jetzt gerade?
2-3.
Okay.
Ja, 2-3. Es passt eigentlich eh ganz gut und ich habe auch das Gefühl, dass ich ausreichend essen kann. Aber ich könnte halt trotzdem noch immer mehr essen. Ja. Ja. Du darfst nicht jammern, dass du so viel essen musst.
Nein, ich jammer nicht. Ich jammer nicht. Ich jammer
nicht mehr.
Nein, ich habe tatsächlich den AJ gestern im Check-in, weil ich hätte eigentlich erst Mittwoch Check-in, aber ich bin halt, also ich schicke es ihm halt immer Dienstagabends und ich habe tatsächlich gestern Abend noch meine Response gekriegt drauf. Und ich habe ihm im Check-in wirklich angejammert, dass ich mehr essen möchte.
Okay.
Weil ich war ja auf meinen 2,9 an Training Days und 2,6 an Non-Training Days. Und mit den Non-Training Day Calories komme ich super zurecht. Also die 2,6 gehen an den Rest Days super gut, weil ich halt einfach weniger Meals habe. Ich habe kein Intra, ich habe kein Pre und kein Post, sondern habe einfach ein Mittagessen. Und deshalb geht es halt easy. Aber an den Trainingstagen struggle ich halt immer noch, dass ich halt dann abends da sitze und ich habe eh noch über 1000 Kalorien offen. Aber esse diese 1000 Kalorien und denke mir dann, fuck, so richtig satisfying war das jetzt trotzdem nicht. Und das habe ich halt im Ages gesagt. Und ich habe gesagt, ich erwarte nicht, dass ich irgendwie mehr Kalorien jetzt bekomme oder so, weil es eigentlich ganz gut passt so gerade. Aber er hat mir tatsächlich 100 Kalorien an den Training Days dazu gegeben. Und jetzt bin ich offiziell auf über 3000 Kalorien an Trainingstagen. Und das ist schon crazy. Aber dafür habe ich halt jetzt auch also fast 70 Kilo on average. Also ich war halt noch nie so schwer.
Ja.
Muss man auch dazu sagen. Und ich war noch nie so stark, also von dem her ist es auch ziemlich geil. Ja, also es wird mich für die nächste Mini-Diät, die so quasi irgendwann mal anstehen wird und auch für die nächste Prep wahrscheinlich in eine sehr gute Ausgangsposition bringen, weil ich halt echt viele Kalorien zur Verfügung habe, von denen ich dann runtergehen kann. Was halt echt geil ist. Und das bringt uns jetzt direkt zum Thema, nach einer ziemlich langen Einleitung irgendwie.
Ja,
es ist nämlich ein Q&A ganz zum Thema Wettkampf und Prep.
Yes.
Weil wir haben uns gedacht, es wäre cool, wieder mal eine Q&A-Episode zu machen, weil die bei euch sehr gut ankommen, laut der Instagram-Umfrage letztens. Also es ist sehr, sehr oft gekommen, dass ihr die Q&As so gerne mögt. Und wir haben uns gedacht, machen wir halt wirklich mal eine Themen-Q&A. Und das ist halt irgendwie unser Lieblingsthema.
Ja, schon.
Von dem her starten wir einfach einmal mit der ersten Frage weg. Und zwar ist die von, ich weiß gar nicht mehr, von wem die jetzt war. Für die Unwissenden nämlich, irgendwie so hat die angefangen. Ich weiß nicht mehr, von wem sie war, aber für die Unwissenden
von quasi. Von der Xavin hat
also
sie, glaube ich.
War sie von ihr?
Ich glaube.
Ja, voll, stimmt.
Ja.
Also für die Unwissenden mal kurz die verschiedenen Klassen beschreiben. Petra, möchtest du das machen?
Also verschiedene Klassen. Es gibt die Frauenklasse und die Männerklasse.
Obviously.
Also Frauenklasse gibt es Bikini, Figur, Athletik bzw. Physik,
ja,
je nachdem welchen Verband du bist, und Bodybuilding.
Ja. Physik und Bodybuilding sind dasselbe. Nicht Athletik ist eine eigene Klasse und dann ist Physik bzw. Bodybuilding. Bei der GmbF ist die Bodybuilding-Klasse.
Also die Physik?
Ja.
Echt?
Ja, weil die Sophie ist nicht in der Athletik-Klasse gestartet, sondern in der Physik-Klasse.
Und die Physik ist Bodybuilding?
Die Physik ist Bodybuilding, ja. So habe ich das zumindest verstanden, weil sonst hätten sie ja bei der GmbF 5 verschiedene Klassen. Aber die haben auch nur 4. Da ist die Physik
ja,
die Bodybuilding-Klasse.
Aber ich habe immer gedacht, bei der GmbF gibt es einfach keine Bodybuilding-Klasse. Weil Athletik gab es da auch nicht.
Doch, es gibt bei der GmbF
Athletik und Physik.
Ja, genau. Weil es ist aus dem Gym, ich weiß jetzt den Namen leider gerade nicht, aber da ist auch eine bei dieser Physik eben gestartet und die ist mit der Sophie auf der Bühne gewesen. Und das war die GmbF Bodybuilding-Klasse quasi. Und bei der AMBF ist es Bodybuilding.
Okay.
Weil es gibt bei der GmbF auch eine Athletikklasse, das weiß ich.
Ja, genau. Ja.
Weil bei der IFBB gibt es Physik und Bodybuilding.
Das kann sein. Bei der IFBB kenne ich mich nicht so gut aus, muss ich ehrlich sagen.
Okay.
Aber.
Ja, es ist halt wirklich, also es ist halt, ihr seht das eh selber gerade. Es ist halt wirklich von Verband zu Verband unterschiedlich, auch wie die Klassen heißen und etc.
Ja.
Letztendlich ist es halt, Bikini ist quasi muskulär gesehen die Klasse, wo die Muskeln nicht so sehr im Vordergrund stehen, sondern wirklich das Gesamtbild im Vordergrund steht. Figurklasse wird die Muskulatur dann mehr beurteilt. Und Athletik ist dann letztendlich so wie Figurklasse, nur halt noch härter. Also die Trennungen, die Aufteilungen sollten deutlich sichtbarer sein als jetzt eben bei der Figurklasse.
Mhm.
Das ist dann eigentlich so der größte Unterschied zwischen Figur und Athletik.
Voll.
Und Bodybuilding ist halt noch mehr Masse,
ja.
Genau, noch mehr Muskulatur, noch mehr Vaskularität.
Voll. Also ich glaube, man kann es eh so easy sagen, von Klasse zu Klasse kommt einfach mehr Muskelmasse dazu.
Ja, wobei Figur und Athletik
es ist schon
nicht so viel mehr.
Kommt auch von welcher Verband halt wieder.
Ja, ich weiß.
Also bei der AMBF finde ich, dass die Figurmädels schon um einiges weniger hatten als die Athletikmädels. Und halt natürlich weniger trocken sind. Aber wenn wir jetzt die Tanja zum Beispiel anschauen, die war auch sehr trocken. Grüße gehen raus an die Tanja, by the way. weil ich weiß,
übrigens, Tanja, dann, falls ihr die Tanja nicht kennt, checkt die Podcast-Episode, ich kann nicht mehr reden, Folge mit der Tanja und ihrem Freund, die war auch sehr, sehr cool.
Voll. Genau, aber back to the topic, weil die Tanja war ja auch sehr, sehr lean. Aber es ist halt, sagen wir mal so, es ist vielleicht gar nicht wirklich mehr Muskelmasse, aber es sind auch die Proportionen einfach anders. Weil die Tanja ist halt einfach größer und länger irgendwo. Und die wäre, glaube ich, in der Athletikklasse dann vielleicht ein bisschen untergegangen, weil sie zwar gleich viel Muskeln hat, aber durch ihre Größe und ihre langen Gliedmaßen das wieder noch ein bisschen weniger ausgeschaut hat.
Ja.
Also heißt nicht, dass die Tanja ist brutal. Die Tanja ist richtig brutal und ich will auf dieses Level irgendwann einmal kommen. Aber es ist halt dann auch sehr viel von den Proportionen abhängig, weil es ist auch, man muss halt auch dazu sagen, es ist ja nicht nur die Muskelmasse, sondern es gibt ja auch zum Beispiel, oder sagen wir mal so, gerade Bikini beispielsweise ist einfach eine Klasse, die ist sehr von deiner Genetik abhängig. Weil wenn du von Haus aus ein bisschen breiter gebaut bist, bräuchtest du, um dann wieder so diese Bikini-Proportionen zu haben, so viel Muskelmasse, dass du in die Bikini-Klasse
nicht mehr reinpasst.
Und das ist nämlich auch mein Problem zum Beispiel gewesen bei der Bikini-Klasse. Ich habe da halt nicht wirklich reingepasst, weil ich halt nicht diese extrem schmalen Teile und so habe. Und ich brauche, damit ich das ausgleiche, so viel Muskelmasse, dass ich bei weitem nicht mehr in der Bikini-Klasse bin.
Ja.
Und das war zum Beispiel so mein größtes Issue. Und die brauchen halt dann auch viel weniger Muskeln, weil sie halt dann schneller diese Proportionen haben. So, ganz blöd gesagt.
Ja.
Und da gibt es halt noch die Unterschiede mit dem, welche Bikinis sie tragen und ob sie Schuhe tragen oder nicht. Also Bikini und Figur tragen ja hohe Schuhe. Athletik
nicht.
Und Bikini haben einen normalen Bikini und ab Figur ist alles hinten überkreuzt.
Ja.
Und das sind die Main Differences, glaube ich.
Eigentlich schon, ja.
Kann man
und bei den Männern gibt es dann noch Men's Physik, Classic Physik, Bodybuilding.
Ja, und Bodybuilding ist dann halt nach Gewichtsklassen eingeteilt.
Genau, und bei den Frauen ist es eher nach der Größe eingeteilt.
Genau, da war es ja bei mir zum Beispiel Bikini unter 1,65 und Bikini über 1,65 oder halt Short and Tall.
Ja, oder es gibt ja noch die Einteilung Masters.
Ja, stimmt. Oder Junioren zum Beispiel.
Junior.
Weil ich war noch Junioren.
Ja, und ich bin nächstes Jahr Masters.
Crazy.
Okay.
Ja, aber ja, das ist einmal das.
Das ist die Klasse.
Es ist auch die Frage gekommen von der Lara, ab welchem Punkt weiß man, in welcher Klasse man starten kann und wie entscheidet man das? Eben genau anhand dieser Faktoren.
Anhand dieser Faktoren und dann aber noch im Laufe der Prep dann einfach schauen, wie lean du tatsächlich werden kannst.
Ja. Ja,
also weil, wie gesagt, Figur und Athletik ist dann eigentlich dann nur noch die Endhärte, der größte Unterschied.
Ja.
Und da dann einfach dann nochmal entscheiden, quasi, welche Klasse dann besser passen würde oder wo man halt in die Bewertungskriterien besser hineinpasst.
Ja.
Ja.
Und auch wo man sich halt dann wirklich am wohlsten fühlt. Wenn man halt wirklich, also jetzt anhand von dem, was man anpeilt, sage ich jetzt mal. Weil wenn man von Anfang an sagt, ich will bitte um Gottes Willen keine hohen Schuhe anziehen, dann wirst du in der Figurklasse, Bikini-Klasse nicht so gut aufgehoben sein, musst aber dafür einen längeren Aufbau machen.
Ja, wollte ich ja sagen, aber wenn du, da brauchst du halt wirklich die Muskelmasse.
Genau, du brauchst halt wirklich die Muskelmasse, also aber man sieht auch, dass es funktioniert.
Kannst. Ja, genau.
Weil die Sophie hat es ja auch so gemacht, erster Wettkampf und direkt Bodybuilding gestartet.
Ja, ja, sicher, aber die hat ja auch die Masse gehabt.
Die ist halt brutal. Ja, voll. Genau, und dann kann man eigentlich eh schon sagen, okay, gut, man hat jetzt aufgebaut, bla bla bla. Wie viel Zeit sollte man dann für eine Prep planen?
Natural. 20 bis 24 Wochen wahrscheinlich.
Gutes halbes Jahr,
ja,
kann man schon sagen, ja.
Kommt drauf an sehr, wie die Ausgangslage ist, wie hoch der KFA ist. Weil kann sein, dass das... Wenn quasi das, man kann sich ja ein bisschen hochrechnen, wie das Endgewicht in etwa sein sollte.
Mhm.
Und wenn man da jetzt wirklich einen sehr, sehr großen Abstand hat, dann lieber etwas länger Zeit lassen.
Ja.
Und etwas länger diäten. Ich glaube, der Machete hat ja damals in seiner Prep Jänner gestartet.
Ja.
Und im September stand er dann auf der Bühne.
Voll.
Und die Mirella ist ja auch im Januar hat im Januar angefangen und stand dann im August, glaube ich, das erste Mal auf der Bühne. Also das ist halt so, die Dauer ist ja so 20 bis 24 Wochen und halt wirklich sehr stark auch von der Ausgangslage abhängig.
Und für die ersten Saisonen oder die erste Prep sollte man sowieso immer mehr Zeit einplanen, weil man seinen Körper halt noch nicht so gut kennt, wenn man nicht weiß, wie lang kommt vielleicht einmal ein Plateau oder sowas, kommt vielleicht einmal irgendwie was dazwischen, wenn du mal eine Woche nicht so gut abnimmst oder zwei
oder länger.
Oder bist du mal krank oder sowas.
Ja,
so wie der Manu, der in seiner Prep ungefähr gefühlt 15 Mal krank war letztes Jahr. Also es kann immer was dazwischen kommen und da halt immer ein bisschen einen Puffer einplanen, weil es ist halt besser, du bist ein bisschen zu früh fertig, als du bist nicht fertig.
Ja.
Das ist halt das. Ja, du kannst dann immer noch ein bisschen halten, auch wenn es natürlich schwierig ist und nicht das Optimale ist, aber es ist besser, als du bist nicht fertig.
Ja.
Und deshalb haben wir auch zum Beispiel eben 26 Wochen eingeplant gehabt letztes Jahr für einen Gewichtsverlust von ziemlich genau 10 Kilo.
Mhm.
Das hat perfekt gepasst. Das hat wirklich perfekt gepasst, weil ich hatte eine Woche Diet Break zum Beispiel drin, was auch sehr cool war. Und ja, ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt einen Stress bekomme und das war halt extrem viel wert.
Ja.
Das passt auch mit der Frage vielleicht ganz gut zusammen, ob man vor der Prep eine Diät machen sollte, beziehungsweise mit welchem Körperfettanteil man in eine Prep starten sollte. Was willst du da sagen?
Mit welchem Körperfettanteil ist extrem schwer, weil ich glaube, ich würde das nicht an einer Zahl von Körperfettanteil festlegen, weil bei mir 20% können ganz anders ausschauen wie bei dir 20% zum Beispiel, sondern wirklich anhand von den Bildern und einfach Workshots und wie ist die aktuelle Form, wie ist die Shape.
Wie ist und, das Gewicht halt eben.
Ja, genau. Und halt davon eher abhängig machen. Und eventuell ausreichend lang genug davor einen Minicut machen.
Ja.
Ja, aber nicht zu knapp.
Ja, und auch nicht so weit runter, wie es bei dir beispielsweise war. Weil bei dir war es halt so eine Diät, wo du wirklich schon sehr, sehr lean warst zum Schluss, um dann wieder zuzunehmen und dann in die Prep zu starten, was halt irgendwo ein bisschen kontraproduktiv war.
Mhm.
Wenn du jetzt bei einem früheren Level aufgehört hättest, einfach ein paar Kilo drüber,
Dann hätte ich eine recht gute Ausgangslage sogar gehabt.
Ja.
Ja.
Voll.
Aber so war es halt, die 3 Monate waren definitiv zu kurz.
Ja.
Und ich war zu lean.
Mhm.
Also ich war, ja, mein Körper hat doch, obwohl ich es nicht wirklich gespürt habe, aber als ich dann die Prep wieder gestartet habe, habe ich einfach gemerkt, die ganzen Diät-Symptome waren noch nicht vorbei.
Ja. Und das ist halt das, was wir auch vorher im Endeffekt angesprochen haben. Es ist ja nicht nur das, dass du mit diesem Fettanteil in diese Prep jetzt startest, sondern auch mit einem gewissen Threshold an Kalorien, den du zur Verfügung hast, absolut. Mit einem gewissen Puffer, dass du deine Aktivität hochschrauben kannst und so weiter und so fort. Weil du solltest halt echt schauen, dass du deine Prep startest mit sehr hohen Kalorien, sehr wenig Steps, mit Zero Cardio, wenn es irgendwie geht, und mit einem guten Essverhalten. Weil wenn diese Dinge nicht gegeben sind, dann wird es keine schöne Prep.
Ja.
Weil es ist halt natürlich, es wird immer hart sein und gerade die letzten Wochen werden nie wirklich easy sein. Aber wenn du ab dem ersten Tag schon leidest, dann
oder ist halt das Ganze sehr, nicht gut. Sehr streng schon sagen muss. Ja, und wirklich einfach wirklich Schritte hochhalten muss, Cardio hochhalten muss. Und das war ja bei mir dann in der Prep heuer dann auch wirklich der Fall. Also ich habe ja nach ein paar Wochen schon dreimal Cardio dreimal die Woche machen müssen, Schrittanzahl relativ hochhalten müssen und so. Also das war dann schon, kam das schon sehr früh.
Ja, voll. Das ist dann, es ist halt dann das Problem.
Meine Sicherheit, man hat, also ich glaube auf Biegung, ich hätte es durchziehen können, das ist absolut keine Frage. Es ist dann halt natürlich mit den ganzen Gegebenheiten mit Corona und sowas, dass die so eine harte Prep durchziehen für Wettkämpfe, die vielleicht nicht stattfinden oder wer weiß wie stattfinden. Das war dann einfach nicht. Ja.
Und ich glaube, du hättest halt auch für dich selber so eine negative Erfahrung damit gemacht, dann, dass es das Ganze vielleicht nicht wert gewesen wäre, weil du ein bisschen den Spaß vielleicht dran verloren hättest. Und du würdest Spaß an dem Ganzen haben, aber nicht, wenn du es dann so leiden musst drunter. Weil das sind halt genau diese Preps, wo die Mädels dann am Schluss halt 800, 600 Kalorien am Tag essen, um noch irgendwie was zu verlieren und halt 2 Stunden am Tag Cardio machen müssen und damit noch was weitergeht. Und das ist halt das Ganze dann nicht wert.
Voll.
Irgendeine Frage, genau, die Wanni hat uns das gefragt, ob man dann lieber mit einem krassen Defizit einsteigen soll, damit man am Ende der Prep mehr Puffer hat, oder ihr eher nicht. Was ist da deine Meinung so dazu?
Ich finde es angenehmer, ein bisschen rein zu easen, aber schon noch mit einem entsprechend hohen Defizit. Also ich jetzt nicht so mega krass so boom, zack. Aber halt, es muss jetzt nicht auf Biegen und Krachen, Biegen und Brechen jetzt irgendwie ein Riesendefizit sein, aber es sollte ein relativ großes Defizit sein, damit quasi in den ersten Wochen ordentlich was weitergeht. Aber halt nicht so extrem. Ja, also das würde ich halt nicht machen, weil sonst wirklich auch da die Umstellung schon sehr hart sein kann.
Ja. Ich würde es auch so machen, dass man eher rein isst in das Ganze und tatsächlich trotzdem mit einem sehr moderaten Defizit auch rein isst. Weil gerade als Frau hast du halt das Problem, dass du bei raschen Umstellungen von der Ernährung, wenn du halt sagst, du gehst jetzt vielleicht von 3000 Tipp auf 2000 oder so oder 1800 oder sowas runter, was halt dann schon ein großes Defizit wäre. Dann hast du halt oft das Problem, diese abrupten Umstellungen führen halt dann schneller mal dazu, dass du sofort deine Periode verlierst oder so und du kriegst sie dann aber auch im Laufe der Prep nicht mehr. Also das war zum Beispiel bei mir so, bei mir zum Beispiel war es immer nicht die wenigen Kalorien, die dazu geführt haben, dass ich meine Tage nicht mehr bekomme, sondern die krassen Umstellungen. Und wenn ich dann schnell in ein Defizit reingegangen wäre, so wie es auch beim Minicut oder sowas wäre, wäre bei mir sofort die Periode weg. Und das sind halt so Dinge, die du länger hinauszögern kannst. Du wirst natürlich deine Periode immer noch mal verlieren, im Normalfall. Aber du kannst sie viel mehr hinauszögern, wenn du da wirklich mehr rein isst in das Ganze. Und vor allem sollte sich ein Prep am Anfang noch nicht wie ein Prep anfühlen.
Ja.
Also das ist halt das Ding, wenn du gleich mit einem großen Defizit startest, hast du halt das, dass du, so wie wir vorher eben gesagt haben, sofort so streng sein musst, sofort eine große Umstellung hast und so weiter und so fort. Und dann hast du aber noch 26 Wochen vor dir.
Wollte ich gerade sagen, da hast du 4 Wochen geschafft, hast du noch immer 20 Wochen oder sowas. Und
das ist das Ganze dann halt,
Das ist halt echt mein Fall.
Voll.
Ja.
Also ich würde halt kein zu krasses
Defizit, also halt wirklich nicht diese super harte Diät. Ich glaube, da können wir dann noch gleich die Frage mit dem Fett.
Ja, voll, hätte ich auch gesehen, auch von der Wanne.
Genau.
Ob man zu Prep Start die Fett sofort auf 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht runterschrauben sollte oder lieber höher beginnen.
Also, wenn es geht, generell das Fett nicht unter 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen.
Ja, die ganze Prep lang.
Die ganze Prep durchgehen. Ja. Also 0,8 ist schon wenig.
Ja.
Und wenn es geht, nicht unter den 0,8 gehen.
Ja. Wie würdest du es machen zum Schluss, jetzt so deine Einschätzung, würdest du, wenn du jetzt eh schon relativ wenige Kohlenhydrate zur Verfügung hast, würdest du dann eher mit den Fetten runtergehen oder eher mit den Carbs?
Fett.
Ich auch.
ich brauche die Cups.
Ja.
Das ist die, ich weiß es nicht, aber das ist bei mir, ich fühle mich durch Carbs so viel mehr gesättigt und ich merke auch, wenn ich dann Carbs gezielt um das Training herumsetzen kann, so viel mehr Energie. Ich brauche die Carbs. Und ich brauche das Volumen. Mhm. Ich esse gerne. Also einfach die Tätigkeit essen, ja, ist für mich extrem wichtig und für das Sättigungsgefühl einfach ein sehr wesentlicher Bestandteil. Und von daher, ja, ich brauche die Carbs, damit ich dann Beziehungstraining kann und am Abend dann noch immer mein riesiges Schüssel Salat essen kann. Mhm. Damit ich dann trotzdem noch wirklich das Gefühl habe, dass ich esse.
Ja, kann ich gut verstehen. Ja, es ist halt gerade wenn du jetzt von einer Wettkampfdiät redest, ich rede jetzt wirklich nicht von einer Lifestyle-Diät, weil da sollte die Gesundheit immer im Vordergrund stehen. Aber bei einer Wettkampfdiät willst du natürlich schon die Fett so lange hochhalten, wie es geht. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, und ich will jetzt gar nicht sagen wegen dem Hunger oder wegen der Adherence oder so, weil an der Adherence wird es nicht scheitern. Mm-mm. Weil selbst wenn du weniger Carbs hättest, würdest du es auch schaffen, auch wenn es härter wäre. Aber du musst halt dann irgendwann einmal die Trainingsperformance vor der Gesundheit stellen. Ja. Wie gesagt, es ist rein auf eine Wettkampfdiät bezogen, das kann man nicht auf eine normale Diät übertragen, weil da ist die Gesundheit immer das Wichtigste. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du halt dann sagen musst, okay, du gehst mit den Fats runter, auch wenn du damit ein höheres gesundheitliches Risiko eingehst, um die Trainingsperformance noch gewährleisten zu können. Weil das habe ich schon gemerkt, ich hatte zum Schluss der Prep noch immer 150 Gramm Kohlenhydrate zur Verfügung, was auf die Kalorienmenge so viel war und so wertvoll war. Ich habe das so gebraucht, das war unendlich wichtig. Ja. Dafür war ich halt nur noch auf 30 Gramm Fett, was halt extrem wenig ist.
Das
ist halt extrem wenig.
Ja.
Aber wie gesagt, es ist halt eine Prep und keine Spaßdiät.
Ja.
Also das ist halt super wichtig. Und das ist halt auch was ich finde, dass man halt unbedingt immer wieder betonen muss, dass es halt wirklich nur auf eine Prep zutrifft.
Ja.
Das ist halt echt. Aber wenn wir schon irgendwie so vom Thema Fett sind, das Ganze betrifft ja den Hormonhaushalt, Umgang bezüglich Liebesleben in der Beziehung während der Prep. Das hat uns bezüglich Liebe nur Verlust, hat uns die Wanni gefragt.
Gut, und da kann ich mich nur ausklinken.
Aber
kann nicht mitreden.
Ja, wir haben die Frage aber ein paar Mal bekommen, also wie man das mit dem Partner regelt, wie das mit Liebe nur Verlust und so weiter läuft. Und ich hatte keinen Partner zu der Zeit, wo ich geprept habe, aber meine persönlichen Erfahrungen waren einfach die, dass du null Bock auf Männer hast, es interessiert dich einfach nicht mehr. Also von Libido kann da keine Rede sein, absolut nicht. Und du brauchst einen Partner, der das versteht. Also ich weiß genau, in der nächsten Prep wird es genauso sein. Meine Libido wird wieder unter aller Sau sein und das ist halt einfach so. Das ist auch vollkommen normal. Aber da brauchst du halt einen Partner, der das akzeptiert und der das versteht und der dann zu dir sagt, okay, passt, ich weiß, dass es nur temporär ist und dann passt das auch. Also das brauchst halt dann irgendwo. Schwieriger stelle ich es mir. Also ich persönlich stelle es mir bezüglich Libidoverlust gar nicht so schwer vor, weil ich hab da nicht keinen Bock drauf, also ist mir das Thema irgendwie scheißegal. Aber ich glaube, ich stelle es mir schwieriger vor hinsichtlich deiner ganzen Essgewohnheiten und so weiter. Weil in meiner letzten Prep war ich halt immer alleine. Ich habe alleine gekocht, alleine gegessen, ich hatte nie das Gefühl, ich könnte mehr haben. Ich weiß aber ganz genau, wenn ich und der Chris dann in der nächsten Prep beieinander wohnen und er dann seine 5000 Kalorien am Tag isst und ich meine 1600, das wird mich anpissen. Weil ich dann immer sehe, was ich nicht haben kann.
Und das aber das hast du ja sowieso im Alltag.
Naja, weniger. Weil ich arbeite von zu Hause aus im Endeffekt. Ich habe kein Social Eating.
Ja, wenn du jetzt, aber halt jeder andere
Durchschnittsmensch
ist ständig mit Essen konfrontiert.
Das schon, das stimmt jetzt. Ja. Ich habe es jetzt nur auf mich bezogen, wie es für mich halt jetzt wäre. Das schon, also normale Menschen so irgendwie, die jetzt nicht zu Hause vor ihrem Computer sitzen und Online-Coach sind.
Ja.
Sind mit dem Thema sicher öfter konfrontiert.
Mittagessen in der Arbeit allein.
Das schon.
Also da ist im Prinzip, ist unabhängig jetzt von Beziehung oder Nicht-Beziehung, also mit Essen wirst du immer konfrontiert.
Das stimmt.
Ja, oder auch allein hier im Gym, wenn du trainierst und dann wieder einen Speck mit Eier machen.
Das?
Weißt du, wie kacke das war, als ich am Ende von der Diät war und ich bin in der Früh trainieren und dann riecht dieses Fuck, Speck.
Ja.
Wie geil. Ja. Ja. Aber da, das ist einfach ein Bestandteil von der Prep.
Ja.
Glaube ich. Und
Embrace the Suck muss man halt dann wieder
sagen.
Da muss man es halt dann irgendwo lieben lernen. Das ist scheiße.
Und ich meine, wenn man einen Partner hat, dann auch während der Prep, dann glaube ich, entweder man schafft es halt irgendwie durchzubeißen, dass man quasi
gleichzeitig isst, aber jeder halt sein eigenes. Mhm. Oder du tust tatsächlich nicht mehr gemeinsam essen. Mhm.
Ja. Voll. Ja, ich bin gespannt, wie das dann wird. Das wird sich. Es ist halt trotzdem dann auch, also wenn du halt alleine bist und keine Partner hast, kommst halt am Abend, zumindest abends nach Hause und hast halt dein eigenes Ding. Und hast halt nicht das Problem, dass du dem anderen beim Essen zuschaust.
Nein, außer du hast den Mitbewohner oder so. Das nicht, aber dafür hast du auch jemanden zu Hause, der sagt, jetzt lass den Schatzkühlschrank in Ruhe. Der da halt bei so schwachen Momenten die mal ein bisschen auf die Finger hat.
Wobei in einer Prep, wenn du es wirklich willst, hast du keine schwachen Momente.
Nein, also es ist schon, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass das mental, die Struggles, da schon sehr schwer werden kann. Ne? Ja,
Es ist meistens also an der Disziplin scheitert es meistens in einer Prep nicht, dass man sagt so, boah, jetzt habe ich voll drauf geschissen und bin jetzt 5000 Kalorien drüber,
ja,
oder
nein,
keine Ahnung.
Gottes
Willen. Oder dass man sagt so, nein. Okay, ich wollte das jetzt unbedingt und habe das jetzt deshalb gegessen oder so. Also egal, ob es jetzt um kleine oder große Dinge geht, an der Disziplin scheitert es meistens nicht, aber es ist halt, wie schwer es dir gemacht wird, dass du diszipliniert bleibst, ist halt dann der Unterschied.
Ja.
Und es ist halt sicher schwerer, wenn du immer Menschen um dich herum hast, vor allem, weil Menschen sehr viel Energie saugen. Also es ist halt, es kommt halt gleich zur nächsten Frage, die uns die Verena gestellt hat. Was ist das Härteste an der Prep? Für mich war es die Energielosigkeit. Gegenüber dem, dass ich mit anderen Menschen einfach nicht so viel kommunizieren konnte, weil ich einfach müde war, weil ich halt nicht lange konzentriert bleiben konnte und so weiter und so fort. Also Ernährung und Training und das Ganze, es war nicht das Problem. Und das Mindset auch nicht, weil ich wollte es ja. Aber es war einfach diese unendliche Energielosigkeit. Das war das, was mich sehr belastet hat, weil ich halt außer Preppen und ein bisschen Online-Coaching nichts machen konnte.
Ab wann kommt das?
Bei mir war es ab, ich würde jetzt mal sagen, Mitte Juli, Ende Juli, Anfang August herum, und im September, Oktober war der Wettkampf. Also,
okay.
Ich glaube, 10, 12 weeks out ungefähr.
Okay.
Und Pipapo, irgend sowas.
Ja. Weil ich habe das, ich meine, okay, es war jetzt bei mir jetzt keine Prep, aber halt jetzt am Ende von der Diät, ich habe damit keine Probleme gehabt.
Mhm.
Das Training war hart.
Ja.
Also das Training war wirklich hart. Ich habe teilweise Phasen gehabt, wo ich am liebsten im Training nur herumgeblärt hätte.
Ja, voll.
Aber alles andere war für mich echt vollkommen in Ordnung.
Okay.
Ja.
Ich weiß nicht, bei mir war das schon.
Aber vielleicht war ich auch gerade so an der Grenze, wo es halt noch geht, und dann wäre es erst gekommen. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen auch alle, dass ich während der Prep dann herumkranteln werde und sowas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, weil ich einfach von Natur aus nicht so ein Mensch bin, dass ich Leute anzicke oder sowas.
Das stimmt allerdings. Das finde ich, dieses Leute anzicken oder herumkranteln oder wie du es gerade gesagt hast, das ist, finde ich, eine reine Mindset-Geschichte. Weil natürlich wird deine Geduld viel mehr auf die Probe gestellt als in einer normalen Situation. Es ist einfach, du hältst weniger aus, wenn du 1500 statt 3000 Kalorien isst, das ist ganz normal. Aber das kann man, finde ich, voll unter Kontrolle halten, wie man dann trotzdem mit seinen Mitmenschen umgeht. Weil im Endeffekt kann keiner was dafür, dass du Diät machst, und es kann keiner, weil außer dir selber, was dafür, dass du dich dazu entschließt, jetzt absichtlich zu verhungern.
Ja.
Da kann keiner was dafür, außer du, und deshalb, das muss man sich dann halt immer wieder in Erinnerung rufen und sich denken, okay, ich habe mir das ausgesucht und ich bin jetzt in der Situation, wo ich da halt drüber stehen muss und mich zurückhalten muss.
Mhm.
Auch wenn ich den jetzt am liebsten mega anzicken würde. Und mir wird das zum Beispiel extrem schwer fallen beim Christian, weil das wird mir wirklich extrem schwer fallen. Das wird echt schwierig. Weil ich merke es halt jetzt, wenn ich Hunger habe, dass man mit mir nicht reden kann. Aber.
Wer bleibt eigentlich zuerst? Der Chris oder du?
Ja.
Er
nächstes Jahr.
Boah, ich bin urgespannt, wie der Chris. Ob er dann auch immer so ins Gym reinkommt wie jetzt.
Ja.
Da bin ich.
Aber er wird nie auf 2000 Kalorien preppen.
Ja, stimmt.
Der hat trotzdem.
Der hat wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nur 12 Wochen Prep, oder?
So ungefähr, ja.
Ja, Ohrschmerzen. Entschuldigung.
Ich habe ihn gestern nochmal gefragt, was er, oder heute früh, ich weiß gar nicht mehr, habe ihn nochmal gefragt, was er glaubt, was so seine Prep-Kalorien sein werden, Anfang und Schluss. Und er hat gesagt, zu seiner Einschätzung nach wird er am Anfang wahrscheinlich so 4000 oder sowas essen und zum Schluss halt so 2,8 oder sowas.
Ja.
Was halt, ich meine, sicher 2,8
ist schon hart. Ich wollte gerade sagen, für ihn, wenn das kann man ja 1:1 nicht vergleichen.
Nein, absolut nicht. Aber es ist halt trotzdem, du hast immer noch auch absolut gesehen mehr Flexibilität in einer Ernährung mit 2,8
ja.
als mit 1,5 oder 1,4 oder sowas. Das ist halt, das wird halt immer so sein.
100 Gramm Carbs hast du. Fuck you.
Und du hast ja halt keinen Spielraum mehr.
Ja,
das ist halt echt, den hast du nicht und den wird er halt haben und deshalb wird es, glaube ich, bei ihm nie so schlimm. Und es sind halt dann, ja, ich glaube, dass er das generell sehr gut managen wird, beziehungsweise dass er viele dieser Dinge nicht so haben wird.
Ja.
Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, wie das wird.
Voll. Gehen wir mal weiter, oder?
Ja, voll.
Nämlich die, wie bringt man seiner Familie bei, dass man auf die Bühne will? Das finde ich auch
eine offene Verena.
Sehr gute Frage.
Ich finde es cool, dass die Verena da so viel fragt, weil die geht 22 auf die Bühne. Das wird schön. Es sind mega viele Fragen. Wir haben so viele Fragen bekommen, wir werden da wahrscheinlich nicht...
Schau, zum Beispiel auch, denk mal ständig an Essen. Ja.
Ja.
Das ist sehr leicht zu erklären.
Ja, voll.
Das ist sehr leicht.
Ja.
Genau. Ja, dann die Familie, oder?
Ja, voll.
Und dann, wie verändert sich das soziale Leben? Das kann man ja quasi ein bisschen
ja, voll.
So miteinander verbinden.
Voll. Übrigens, beides Fragen von einer Verena, nur von einer anderen.
Ja,
ja, also, wie bringt man das seiner Familie bei? Was würdest du sagen?
Ich gehe nächstes Jahr auf die Bühne. Das ist, ich weiß nicht, ich bin da mit meiner Familie immer sehr, schon immer sehr, sehr geradeaus gewesen. Also ich habe nie irgendwie um Erlaubnis gefragt oder sonst irgendwas, sondern auch wie ich damals mit 19 beschlossen habe, dass ich zu meinem damaligen Freund ziehen werde. Ich habe maturiert und im Sommer haben er und ich entschieden, dass ich quasi jetzt bei ihm einziehe. Und ich habe meinen Eltern alles gesagt, so übrigens, ich ziehe jetzt mal Rolli an. und circa so ähnlich habe ich das mit der Bühne auch gesagt. Also ja. Ich will auf die Bühne gehen, ich will das machen und ja, und das wird dann einfach akzeptiert.
Ja.
Ja.
Ich glaube, es ist leichter, je älter man halt wird, weil als Jugendlicher ist natürlich was anderes oder als 18-, 19-Jähriger als jetzt als 25-Jähriger oder 30 oder so.
Ja.
Aber es ist halt... Man muss halt, finde ich, gerade wenn man noch jünger ist und seinen Eltern dann vielleicht irgendwo, ich will nicht sagen, ein bisschen Rechenschaft schuldig ist, das ist man nie, aber dass man es einfach ein bisschen für ein bisschen mehr Verständnis noch sorgen kann, ist halt einfach das, dass man wirklich erklärt, was ist das, worum geht's da, was bedeutet das, was bedeutet das für sie, weil das ist eigentlich das Wichtigste des Ganzen. Und ich habe das halt zum Beispiel so gemacht, dass ich gesagt habe, hey Mama, Papa, ich werde das nächstes Jahr machen. Das heißt, das und das wird da passieren, ich werde da ungefähr ein halbes Jahr Diät machen, es wird in dieser Diät mal eine Zeit geben, wo ich wahrscheinlich einfach ein bisschen grantig bin und das dürft ihr bitte nicht persönlich nehmen, das ist wirklich, weil ich so wenig esse, bla bla bla, habe ihnen das wirklich genauso erklärt und sie waren so, okay, du mach was du willst und pass, aber pass halt auf dich auf,
ja.
So quasi, und dann passt es auch.
Ja.
Also du musst halt einfach Kompetenz vermitteln, du musst halt sagen, ich bin in guten Händen, ich habe einen Coach, der auf mich aufpasst, ich weiß, was ich mache, ich weiß, worauf ich mich einlasse, was das für sie bedeutet und... Dann, also auch halt, was das bedeutet hinsichtlich ihrer Gewohnheiten, wenn du noch zu Hause wohnst beispielsweise, dass du nicht mehr mit ihnen essen wirst, weil das wirst du nicht mehr. Und
Familienfeiern ja. auch.
Also genau.
Generell ist es halt urwichtig, dann auch ihnen halt klar zu machen, dass auch wenn du quasi sie jetzt triffst und mit ihnen Zeit verbringst, eben das Essen einfach eine ganz andere Thematik sein wird, ja.
Ja.
Dass du das wiegen musst, kontrollieren musst, deine eigenen Sachen bringen musst, ja. Und dann ist es halt, meistens ist es eh, dass die Eltern relativ schnell das dann auch ein bisschen Verständnis dafür haben, das akzeptieren auch, aber dann quasi die nächste Familie das dann wieder überhaupt nicht versteht.
Ja.
Ja, und da muss man dann halt sich dann entweder man gibt sich halt der Konfrontation und kommt halt zur Familienfeier und muss halt ständig erklären, warum man halt nicht dieses eine Stück Kuchen jetzt einfach so essen kann. Oder man schafft es halt vielleicht, dass die Eltern da schon ein bisschen Vorarbeit leisten und quasi ein bisschen aufklären, damit du nicht ständig da das erklären musst. Oder du meidest es.
Mhm.
Ja. Und dann gehst du halt für ein paar Monate nicht zu den Familienfeiern.
Mhm.
Ja. Also das ist, muss man sich halt überlegen, wie wichtig einem die Sache ist und was halt dann einem Priorität hat. Ja, wenn es halt Priorität ist, dass du jetzt in aller Ruhe und Frieden deinen Prep durchziehen kannst, und die Familienfeiern für dich einen zu starken Stress und Frustration vor allem auslösen würden, dann triffst du halt deine Familie nicht für ein paar Wochen.
Mhm.
Ja.
Cool. Das ist halt das, was eben genau die nächste Frage dann ist, wie beeinflusst das das Sozialleben? Man verzichtet halt
man verzichtet auf sehr viel.
Man sagt halt oft zu Dingen Nein, wo man in einem Aufbau Ja sagen würde, weil es halt Spaß macht oder so.
Ja.
Aber wo man halt genau weiß, entweder man ist halt dann wieder mit dem konfrontiert, dass man sich rechtfertigen muss fürs Essen, oder es kostet halt einfach viel zu viel Energie. Weil für mich war es halt zum Beispiel auch, dass mich das nicht interessiert hat, jetzt zu irgendeiner Feier oder sowas zu gehen, auch wenn ich die Menschen dort sehr gerne mag und alles,
ja.
Weil ich halt gewusst habe, Alter, ich druck das jetzt nicht, ich schaffe das nicht, energietechnisch nicht. Und es ist halt, man muss irgendwo so ein bisschen auch diese Balance finden, dass man trotzdem zu einer gewissen Anzahl von diesen Dingen noch hingeht, um sich nicht vollkommen abzukapseln.
Ja.
Das ist halt super, super wichtig, dass man das nicht macht, weil sonst ist man halt so in seiner eigenen Bubble drinnen und so weiter. Und das ist halt dann... Das trägt halt nur dazu bei, dass das Verhältnis zum Essen noch schlechter wird, dass irgendwie das Verhältnis zu anderen Menschen schlechter wird, irgendwie, dass man die Prep auch nicht so genießen kann, im Endeffekt, weil man eben sozial komplett abgekapselt ist.
Mhm.
Also man muss da ein bisschen die Balance finden zwischen wozu sage ich Ja und wozu sage ich Nein.
Ja.
Und je länger die Prep, also je näher du zum Wettkampf kommst, umso öfter wirst du halt Nein sagen.
Ja. Oder halt versuchen, irgendwie so einfach eine Alternative zu finden. Also ich kann mich erinnern, ich bin ja damals dann auch noch, also während der Diät, dann auch noch auf Diäts gegangen.
Mhm.
Und die Diäts sind halt dann von, okay, wir gehen was essen zu, gehen wir spazieren.
Ja.
Ja, weil das ich musste sowieso auf die Schritte kommen und so. Und dann war ich dann halt auf solchen Diäts.
Ja.
Aber das ist ja auch.
Und das ist auch was, das lässt sich auch gut mit Freunden oder sowas dann vereinbaren, wenn man sagen kann, hey du, statt auf einen Kaffee und Kuchen treffen wir uns halt einfach auf einen Spaziergang. Und da sagen die meisten Leute, ja, stimmt, gute Idee. Also das sagen auch die unsportlichen Leute, das ist eigentlich eine coole Idee. Also wenn du beim Spazieren kommst, gehst du ins Quatschen rein und
so. Ich meine, aber Kaffee ist auch immer, finde ich, eine gute Option, weil dann trinkst du halt einfach einen Cold Brew.
Ja, voll.
Also du kannst ja drauf, und dann trinkt der halt seinen Cappuccino und du trinkst halt dein Cold Brew.
Komm halt drauf an, woher du bist, wenn im Land gibt es sowas halt nicht.
Dann trinkst du halt einen Espresso.
Oder eine Cola Light. Mein To-Go-Thing war immer eine Cola Light. Immer. Voll. Also ich glaube, das hat die Frage jetzt relativ gut beantwortet, mit dem, wie sich auch das soziale Leben verändert. Ja, wie gesagt, wichtig, man soll sich nicht komplett abkapseln. Das wäre halt super, super wichtig.
Genau. Ich finde die Frage eigentlich mega interessant, aber ich weiß nicht, ob die zu komplex wird.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die ganze noch gar nicht durchgelesen.
Und zwar geht es darum, eine Diät planen mit Kindern. Also wenn man in einer Familienumfeld ist und man Kinder hat, wo man ja eigentlich den Kindern quasi ein gesundes Verhalten zum Essen ja beibringen möchte und wie man halt quasi mit der Situation umgeht.
Boah, ist mega schwierig.
Ich finde es auch urhart, weil, also ich kann das extrem schnell beurteilen, weil wir halt beide keine Kinder haben. Ja?
Ja.
Was ich mir auf jeden Fall denke ist, weil auch in der Frage vorkommt, dass man, es sollten dann alle gemeinsam dasselbe essen. Und ich finde, das ist zum Beispiel nicht notwendig.
Mhm.
Ja, weil das ist auch zum Beispiel, ich kann mich erinnern, als ich noch ein Kind war, hat mein Vater auch immer wieder nicht dasselbe gegessen wie wir, weil es einfach nicht geschmeckt hat.
Ja.
Ja? Also wenn wir zum Beispiel Kartoffelsalat gekriegt haben, hat er immer ohne Mayo-Sauce bekommen, weil es hat ihm nicht geschmeckt.
Ja.
Ja? Also von daher ist es ja auch vollkommen legitim, wenn man dann kocht und wichtig ist halt der Prozess, dass man halt gemeinsam isst, ja, weil es ist halt wie wenn man in ein Restaurant geht, das heißt, ich finde es eher wichtig, dass man zusammensitzt am Tisch, die soziale Komponente vorhanden ist, aber man muss nicht dasselbe essen.
Ja, sehe ich auch so.
Und dann das mit dem Abwiegen, ich meine, es kommt immer darauf an, wie alt das Kind ist, ob man es quasi dem erklären kann, so hier, das ist jetzt gerade vorübergehend, damit ich einfach Kontrolle habe und weiß, was ich esse. Dass man das dann einfach offen darüber redet oder dass man halt dann schaut, okay, während dem Zubereitungsprozess in der Küche, wo das Kind jetzt vielleicht nicht so stark mitbekommt, dass man es da abwiegt und halt dann nicht direkt vor der Nase von dem Kind macht.
Ja, es ist halt mega schwierig und super individuell auch, weil es gibt Familien, wo das Essen auf den Tisch gestellt wird und jeder nimmt sich raus. Oder es gibt Familien, wo das halt vorher angerichtet wird und dann nur mit den Teller hingestellt werden.
Mhm.
Wenn es jetzt vorher angerichtet wird, dann kann man halt easy das Teller statt auf den
Tresen
quasi einfach auf die Waage draufstellen und das kurz abwiegen und fertig.
Ja.
Und dann ist es eh schon alles nicht mehr so schlimm quasi, dann geht es easy. Wenn es jetzt am Küchentisch die Gewohnheit ist, dass gegessen wird, dann ist es halt wieder schwieriger.
Ja.
Und das ist halt immer so schwer zu beurteilen. Aber ich meine, es gibt Eltern, die erfolgreiche Preps gemacht haben. Also ist es machbar.
Absolut.
Absolut. Ja. Aber absolut. Es ist halt gerade, finde ich, glaube ich, in der ersten Prep oder sowas einfach ein bisschen schwieriger. Wenn man schon ein bisschen weiß, was auf einen zukommt und so, dann geht das vielleicht.
Ja.
Aber es ist natürlich, es sind halt erschwerte Umstände. Das kann man schon mal so raus sagen, heißt aber nicht, dass es nicht möglich ist. Also,
ich glaube, es ist schon noch, es ist um halt quasi dem Kind auch ein gutes, gesundes Essverhalten mitzugeben, einfach wirklich offen darüber reden.
Mhm.
Weil es ist quasi sagen, es ist halt wirklich eine Phase, es ist vorübergehend.
Mhm.
Ja. Weil ich glaube, es ist eher so besser, als wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich mir jetzt manche Familien in Österreich anschaue und da ist einfach kein gesundes Essverhalten vorhanden.
Mhm.
Und die sind aber meilenweit davon entfernt zu preppen, Diäten oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach nur dieses riesige, große Unwissenheit über die richtigen Lebensmittel, über die Lebensmittelauswahl, Energiedichte etc. Ja. Also da werden halt Dinge kleinen Kindern aufgetischt und das ist einfach, das finde ich viel, viel schlimmer und die werden viel eher Probleme bekommen, als wenn ich jetzt quasi eine Diät mache und meinen Kindern ein anderes Essen vorsetze.
Ja, es ist, also ich stelle es mir echt schwierig vor, halt, also natürlich, es ist, glaube ich, schwierig in einer Wettkampfdiät einem Kind ein gesundes Verhältnis zum Essen zu vermitteln, weil man halt trotzdem ein Vorbild ist.
Mhm.
Und wenn das Kind sieht ja auch, dass du abnimmst und dass du sehr, sehr viel abnimmst und dass du vielleicht auch am Schluss nicht mehr gesund ausschaust.
Mhm.
Und ich glaube, dass das vielleicht schon, es kommt halt darauf an, auch wie das Verhältnis zum Essen vorher ist für das Kind und so, aber wenn jetzt das, ich stelle es mir schon schwierig vor, dass die Mama jetzt regelmäßig Diät hatte zum Beispiel, dass das schon irgendwo ein bisschen eine negative Auswirkung vielleicht haben kann.
Ja.
Aber es ist halt viel zu individuell, glaube ich, um da jetzt sagen zu können, mach das so und so.
Ja.
Also
ja.
Ich finde die Frage mega spannend und ich finde es auch cool, dass die Frage kommt, weil das nicht so direkt abgestempelt wird als, ich bin Mama, ich kann das sowieso nicht.
Mhm.
Ich finde es mega, mega geil, aber es braucht wahrscheinlich um einiges mehr Beschäftigung noch.
Ja.
Von dem her.
Ja. Ist auch sehr individuell.
Ja, absolut.
Ja.
Was haben wir noch so für Fragen? Ich will noch nicht aufhören, es ist so schön. Ich gehe noch ein bisschen runter, weil die oben haben wir jetzt relativ gut durch. Wie sieht so ein Wettkampftag aus?
Das finde ich irgendwie cool.
Ja, aber hast du, da haben wir eigentlich...
Stimmt, bei der
Podcast-Folge
von dir, wo wir über deine Prep-Erfahrung geredet haben.
Stimmt, da haben wir über den Wettkampftag gesprochen.
Haben wir da sehr viel auch drüber geredet.
Stimmt.
Also Folge relativ am Anfang. Eine der ersten Folgen war das?
Irgendwo, glaube ich.
Die ersten zehn?
Nein, ich glaube nicht, dass es bei den ersten zehn dabei war.
Echt? Ein bisschen später?
Ich glaube, so ein bisschen später, ja. Aber es war auf alle Fälle die Frage, die Podcast-Epi-Folge irgendwie... Podcast-Epi-Folge.
Epi-Folge. Epi-Folge.
Episode. Wettkampf 1x1. Also einfach da mal vorbeischauen, da haben wir über das extrem viel geredet.
Ja.
Auch, ich glaube, wir haben sogar über das geredet, wie man, also
mit dem Chris?
Bikini und so weiter, wie man das aussucht oder
ach so, ja.
Was, ja, solche Dinge. Also da einfach mal vorbeischauen, wenn die Frage noch immer besteht, dann einfach nochmal irgendwann stellen. Was haben wir sonst noch? Geht es meistens vom Coach aus, dass wir mit einer Prep startet oder
vom Klienten? Primär würde ich jetzt sagen vom Klienten.
Mhm.
Und manchmal vom Coach.
Mhm.
Ja. Also es ist halt jetzt auch zum Beispiel, also jetzt bei meinen Klientinnen, ich habe da drei, die ziemlich sicher gesagt haben, dass sie mal auf die Bühne gehen wollen.
Mhm.
Und also halt bei der einen war es so, ja, sie überlegt sich halt, sie ist fix und dann habe ich jetzt gesagt, hey, weißt du was, du hast so eine Orgelform, du musst Bikini machen.
Mhm.
Ja, also du bist einfach, es ist irre.
Geil.
Also es ist irgendwie so ein Zwischending aus beiden. Ich glaube, man merkt schon, dass das Interesse quasi da ist und dann als Trainer kann man dann auch quasi in die Richtung Sport pushen. Und beziehungsweise wenn du als Klient ein bisschen das im Hintergrund schon hast, suchst du ja bewusst auch einen Trainer aus, der da halt jetzt nicht komplett fremd in der Thematik ist.
Ja, voll. Ja. Definitiv. Ja, sehe ich genauso. Primär geht es immer, also eigentlich vom Klienten aus, weil es muss halt diese intrinsische Motivation einfach da sein und nicht dieses, du machst das jetzt.
Ja.
Aber der Coach kann halt die richtigen Impulse setzen, wenn man merkt, okay, da ist vielleicht ein bisschen Interesse in Richtung da, dann lässt man das halt viel öfter auch mal fallen, so wenn man die Formfotos anschaut, so hey, probier mal die und die Pose aus, weil das wird halt für die Klasse gut passen und ich würde mir das gerne mal anschauen, weil ich habe das Gefühl, passt da gut rein.
Ja.
Oder sowas in die Richtung. Und das ist halt dann gar nicht so dieser extreme Push, sondern es ist vielmehr so ein paar kleine Samen und dann schaut man halt, ob's ansetzt oder nichts mehr oder weniger. Und wenn nichts in die Richtung zurückkommt und nie das Interesse entsteht, dann steht es halt nie.
Das ist auch du machst keine Prep, wenn du nicht willst.
Ja, eben. Einfach. Du willst es, du musst es eh selber wollen, aber du setzt halt als Coach, finde ich, auch immer wieder mal so ein paar, du lässt schon hin und wieder mal was fallen und schaust halt, was passiert. Ja, weil so hat es auch bei meinem Coach, so hat es ja mein Coach bei mir im Endeffekt auch gemacht.
Ja.
Der hat auch immer wieder mal gesagt, so, du, probier mal das und das einmal aus, weil falls du vielleicht irgendwann einmal starten möchtest, dann wissen wir gleich, wie der Körper reagiert. Und so hat das bei mir halt angefangen und jetzt bin ich hier. Also, von dem her, ich würde sagen, ein, zwei Fragen machen wir noch und dann sind wir eigentlich schon am Ende, glaube ich. Mhm. Was würdest du sagen, wenn wir die Frage hier machen, das mit der, also von der Soft Fitness irgendwas, da steht nur ein Doppelpunkt 8, aber ich glaube nicht,
dass das stimmt. Nein, das ist von
ein Wettkampf trotz ehemaliger Essstörung, eine Magersucht, ist das ein zu hohes Risiko für einen Rückfall?
Es kommt immer drauf an. Wie stark die Magersucht oder die Essstörung ausgeprägt war, wie lange es her ist, wie aktuell ein gutes Verhältnis ist und sowas. Ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen, also das auf gar keinen Fall. Es gibt genügend Leute, die eine Essstörung hinter sich haben und es trotzdem erfolgreich geprägt haben. Erfolgreich. Aber man kann das schwer ja oder nein beantworten. Also das ist ganz... ganz, ganz schwer.
Ja, sehe ich genauso.
Ja, sehr individuell.
Das ist, glaube ich, so die individuellste Frage von allen, die wir bekommen haben, weil das ist halt wirklich so von Fall zu Fall unterschiedlich.
Ja.
Weil auch jede Magersucht oder jede Essstörung für sich so individuell ist und so. Es geht ja auch von unterschiedlichen Faktoren aus oder es sind ja auch die Auslöser ganz andere. Weil wenn du jetzt in eine Magersucht hineinrutschst, weil du mit einer Diät angefangen hast, weil du deinen Körper nicht magst, so quasi. Ist das eine andere Ausgangssituation, wie wenn vielleicht irgendwas in einem Familienvorfall gewesen ist und du deshalb halt irgendwie in das reingerutscht bist? Also was ist so ein Trauma oder was kann ja auch immer ein Auslöser sein? Also es ist halt was ganz, ganz anderes. Und das heißt jetzt nicht, dass du nie eine Prep machen kannst, wenn das Körperbild am Anfang das Problem war, weil es kommt halt darauf an, wie stark was ausgeprägt, wie lange es gedauert, bla bla bla. Aber das ist halt, man muss halt schon sich bewusst sein, dass dieses Risiko sicher höher ist als bei jemandem, der keine Essstörungsvergangenheit hat.
Ja.
Das definitiv. Aber das ist halt was man dann wirklich mit dem Coach besprechen muss, beziehungsweise auch für sich selber ganz ehrlich sagen muss, wie sehr habe ich wirklich damit abgeschlossen, wie gesund bin ich wirklich oder besteht realistisch gesehen das Risiko, dass ich überhaupt einmal wieder einen Rückfall habe. Wenn dieses Risiko wirklich besteht, würde ich jetzt nicht unbedingt treffen.
Nein, das ist wenn das wirklich zu kurz her ist und noch nicht ganz unter, quasi noch immer kein gesundes Verhalten im Essen vorhanden ist.
Ja.
Also, und ich muss ehrlich sagen, also ich bin sehr überrascht, wie viele Leute tatsächlich eine Essstörung schon hinter sich haben.
Ja.
Ja, auch Männer. Also ich bin da jetzt durchs Coaching, ich glaube fast jede dritte oder vierte von meinen Klienten hat eine Essstörungsvergangenheit.
Ja.
Das ist schon heftig. Beachtlich.
Das habe ich mir jetzt auch gedacht. Ja. Also ich habe früher immer gedacht, dass irgendwie so Essstörungen viel seltener sind, viel rarer. Aber ich habe halt natürlich durch meine Mama immer schon sehr viel mitbekommen, weil sie ja im Krankenhaus bei den Essstörungen arbeitet.
Ah, okay.
Da habe ich immer schon sehr viel mitbekommen, weil ich oft mit auf der Station halt war als Kind und auch jetzt noch hin und wieder zu Besuch bin und die Leute halt dann wirklich sehe. Deshalb war meine Mama auch anfangs halt sehr vorsichtig mit dem ganzen Diätthema und so weiter. Das ist jetzt aber ein anderes Thema. Und auch eben durchs Coaching, weil es bei mir auch, glaube ich, fast die Hälfte ist, die Essstörungsvergangenheit hat. Oder irgendeine Art essgestörtes Verhalten auch. Also das ist halt weitaus mehr präsent, als man oft denkt. Das ist crazy. Aber ja, es ist ja nicht nur bei einer Magersucht so, dass man sagt, man hätte jetzt das Risiko, ist ja bei Binge-Eating oder sowas
dasselbe. Ja, ist genau.
Also es ist genau dasselbe bei Binge-Eating oder Bulimie, dass man da wieder reinrutschen kann und dem muss man sich einfach bewusst sein.
Ja.
Weil Leute ja auch durch Wettkämpfe in sowas reinrutschen teilweise.
Ja.
Also, aber das ist so individuell und das ist, ja.
Ja, voll.
Haben wir noch irgendwas, was wir sagen wollen? Irgendetwas?
Deine Lieblingsklasse bei Männern.
Deine Lieblingsklasse bei Männern? Entweder so ganz klassisches Bodybuilding, weil es einfach irgendwie so schön klassisch ist, also so dieses normale irgendwo. Oder Classic Physik, weil es einfach so ästhetisch ist. Mhm. Es ist halt so ästhetisch. Und ich freue mich so, dass der Chris irgendwann in einer, auf einer Classic Physik Bühne steht. Das ist so schön.
Ja.
Aber ja, also es ist nicht mehr als Physik irgendwie, weil ich die Posen nicht unbedingt mag.
Also ich finde, langen Hosen mag ich nicht.
Ja, da gibt es auch Unterschiede, weil es gibt halt welche, die schon ein bisschen kürzere Hosen anhaben, dass man die Cores noch schön sieht. Und das finde ich schon noch okay. Aber ich mag einfach das Posing nicht, weil das ist so Beachboy-mäßig und das ist nicht so meins. Das muss ich nicht haben. Es ist so lustig, letztes Jahr, glaube ich, habe ich mit der Vogel Vanessa, also mit einer Freundin von mir, sehr viel Zeit verbracht, weil wir viel spazieren gegangen sind in meiner Prep und so. Und da haben wir halt auch über das Thema Männer gesprochen. Sehr oft sogar. Und das war halt so lustig, weil ich halt dann irgendwie ihr so gesagt habe, jetzt sei ich selber Bodybuilding mache, stehe ich auf die dicken Jungs oder irgend sowas. Und sie hat es so süß gefunden, dass es mir seitdem immer wieder vorhält. Ja. Und es ist aber halt echt so. Also je mehr Muskelmasse ich selber aufbaue, umso muskulösere Männer gefallen mir dann auch.
Ja, das ist bei mir genauso. Ich habe dann auch letztens irgendwie so den Schmäh, ich glaube mit der Dani oder sowas gehabt, irgendwann kommt der Prinz mit dem dicken Bizeps.
Das war ein wunderschönes Schlusswort für diese Podcast-Episode. Hat, glaube ich, sehr, sehr gut gepasst. Du wirst deinen Prinz mit den Bizeps noch finden. Aber ja, ich glaube, das war's an dieser Stelle eigentlich. Hast du noch irgendwas zu sagen oder belassen wir es dabei?
Ich glaube, wir haben genug gesagt.
Dann werde ich jetzt mal was essen gehen, langsam. Ich habe noch
nichts gegessen. Du hast noch nichts gegessen? Ja, ich habe
nicht gegessen. Aber ich habe
gar
weird.
Okay, very weird. Anyway. Ich hab jetzt währenddessen schon wieder nachgedacht, wann ich von meinen Petits noch was essen kann.
Classic.
Okay. Gut, wenn euch die Episode gefallen, die Epi-Folge gefallen hat, dann, das kannst du besser.
Macht's jetzt einen Screenshot. Haut es in eure Instagram-Story und markiert uns mit Petra an deinem Pretti und Melanie Mut. Und schreibt dazu, dass das die coolste Epi-Folge bisher war.
Ja, Epi-Folge.
Unbedingt Epi-Folge, weil dann wissen wir, wer bis zum Schluss geschaut hat.
Ihr habt es bis jetzt
gehört. Ja, haut es in die Story. Daumen hoch auf YouTube. 5 Sterne auf iTunes. Ihr wisst Bescheid. Abonniert das Ganze, share das Ganze.
Benachrichtigt die Glocke bei YouTube. Das habe ich letztens, oder wie mal wieder so, das sagen sie im Ohr, diese Glocke.
Ah, die Benachrichtigungen.
Damit ihr dann... Wisst ihr dann, was kommt denn?
Ich werde angerufen, aber ich kenne die Nummer nicht, also hebe ich nicht ab.
Okay.
Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Gute.